Polizeisprecher in der Stadt Ahmed Abad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord befanden sich insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zudem Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Zuvor hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran und andere Hinweise auf geheime Aktivitäten gefunden. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke hat die Bundesregierung aufgefordert, schnell etwas gegen Staus durch Grenzkontrollen zu unternehmen. Vorher hatte er sich mit Verantwortlichen der polnischen Region Lubuskie getroffen, die an Brandenburg grenzt. Danach kündigte Woidke an, er werde beim Bund darum bitten, dass das Projekt für eine dritte Fahrspur auf der A12 schnell vorangetrieben wird. Zurzeit gibt es zwischen Frankfurt-Oder und Świecko in Polen wegen der Grenzkontrollen immer wieder Staus. Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech will den Konkurrenten CureVac aus Tübingen übernehmen. Für CureVac soll angeblich gut 1 Milliarde Euro gezahlt werden. Aus Mainz, Sabine Geipel.
Im Rennen um den Corona-Impfstoff waren die beiden mRNA-Spezialisten Konkurrenten. Nach der Pandemie stritten sie sich um Patente. Nun will BioNTech den Wettbewerber aus Tübingen schlucken. Von einer Investition in die Zukunft der Krebsmedizin spricht BioNTech-Gründer und Firmenchef Ugur Şahin.
Und das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Abend heiter, in der Nacht klar bei 12 bis 7 Grad. Aktuell 24 in Berlin-Kreuzberg, 23 Grad in Eberswalde. Auch morgen durchweg sonnig bis 26 Grad, Samstag dann bis 30 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Ulrike Jährling.
Schön, dass Sie da sind und wir steigen hier ein in diese Stunde, ja, mit einem Lied, das sich mal wieder um die ganze Wahrheit dreht. Nämlich in Lucky Man singt Richard Ashcroft davon, wie das so ist in Beziehungen. Wenn der erste Pfauentanz mit rosa Brille vorbei ist und man bei der, Zitat, rauen Natur des Gegenübers ankommt. Vielleicht wissen Sie ja genau, was ich meine. Und dann wissen Sie vielleicht auch, dass dann genau die wahre Liebe anfängt. Es ist, was es ist. Das wäre Erich Fried. Wir hören Richard Ashcroft. Ein Song inspiriert von der Beziehung zu seiner Ehefrau.
Happiness, more or less, it's just a change in me, something in my liberty, on my mind. Happiness coming and going, I watch you look at me, watch my fever growing, I know just where I am. But how many corners do I have to turn? How many times do I have to learn? All the love I have is in my mind. But I'm a lucky man with fire in my hands. Happiness, something in my own place. I'm steady naked, smiling, I feel no disgrace. I am.
happiness coming and going. I watch you look up and watch my feet are growing. I know just who I am. And how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind. I hope you understand.
Sind das hier mit Frontsänger Richard Ashcroft. 18 Uhr und 8 Minuten wird sie hören. Radio 3. Kunst, Kunst, Kunst. Es geht um Kunst jetzt. Gleich an vier verschiedenen Orten eröffnet morgen Abend die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst. In den Kunstwerken, in den Sophiensälen, im Hamburger Bahnhof und in einem ehemaligen Gerichtsgebäude in Berlin-Moabit. Bis zum 14. September sind dann Bilder, Skulpturen, Videoinstallationen und Textilarbeiten zu sehen. Dazu kommen viele interaktive Aktionen, Performances, Lesungen und Gespräche. Andrea Handels war heute bei der Pressekonferenz und konnte schon ein bisschen was sehen. Das Flüchtige weitergeben. So ist die Biennale ja überschrieben. Die Kuratorin Sascha Kohler und ihre Co-Kuratorin Valentina Viviani haben die Berlin-Biennale so betitelt. Was ist denn damit gemeint, das Flüchtige weitergeben?
Ja, also der Titel, der verweist darauf, dass es eben nicht nur fertige Kunstwerke sind, die hier ausgestellt werden, sondern vieles in Bewegung ist, dass das Publikum eine wichtige Rolle dabei spielt und die Kunst weiterdenken und weitergeben kann und soll. Und dass während der Berlin-Biennale immer wieder auch Theater- und Spoken-Word-Veranstaltungen und Spaziergänge stattfinden. Und Axel Wieder, der Direktor der Berlin-Biennale, erklärt es so.
Der Titel der Biennale, das Flüchtige weitergeben, hat ziemlich viele Bedeutungsebenen. Zum einen deutet es auf das Flüchtige hin als etwas Ephemeres, was eben als Kunstwerk nicht immer so ganz greifbar ist. Und dann ist das Ganze als Satz, aber auch wie so eine Art, im Englischen sagt man Instruction Piece, eine Arbeit, die man als Besucher oder Besucherin selber ausführen muss. Und das heißt, nach dem Sehen auch davon zu erzählen und es weiter zu verbreiten.
Ja, und insgesamt sind bei dieser Biennale 170 Arbeiten von mehr als 60 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Und von denen wurde mehr als die Hälfte extra für diese Biennale produziert. Also es sind viele, viele Auftragsarbeiten.
Gibt es da irgendetwas, was diese Arbeiten ja verbindet?
Also mein Eindruck war, und ich konnte nur ziemlich flüchtig darauf gucken, dass es unheimlich viel um Politik geht, um Widerstand gegen autoritäre Regime, um Protestbewegungen in vielen Ländern, Militärgewalt, Justizwillkür. Und die Kuratorin Sascha Kohler sagt zu ihrer Auswahl:
It is really about aesthetics, I would say.
Es geht um die Ästhetik. Ich finde in jeder Kunst eine politische Bedeutung. Ein Freund von mir aus Myanmar, der gestorben ist, hat gesagt, Künstler zu sein ist politisch. Du kannst alles machen. Es muss keinen politischen Inhalt haben, um eine tiefe Resonanz auf unser Tun in der Welt zu erzeugen.
Sascha Kola, die stammt ursprünglich aus Indien. Sie hatte auch enge Verbindungen nach Myanmar. Und die zur Biennale eingeladenen Künstlerinnen und Künstler, die kommen aus über 40 Ländern, aber viele leben in Berlin, das ja mittlerweile eine Stadt des Exils für viele Menschen geworden ist und eben auch für viele Künstler. Und bei der Pressekonferenz war auch Katarzyna Wielgas-Kolimowska. Sie leitet die Kulturstiftung des Bundes, die die Berlin-Biennale fördert.
Diese Biennale trifft, finde ich, sehr gut den Nerv der Zeit, weil sie sich mit der Frage beschäftigt, was können die Künstler überhaupt in oppressiven Systemen? Wie können sie die oppressiven Systeme beeinflussen? Oder was bedeutet ihre Kunst in oppressiven Systemen, in autoritären Regimen?
Nun habe ich anfangs gesagt, die Biennale ist auf 4 Gebäude in Berlin verteilt. Ist überall gleich viel zu sehen?
Nee, also in den KW Institute for Contemporary Art, also die Kunstwerke, da ist es wirklich sehr, sehr groß. Also über alle Etagen verteilt, 4 Etagen. Jede Etage hat ein bisschen ein anderes Flair. Also unten in diesem großen Raum, da sind so viele merkwürdige, wie so afrikanische Musikinstrumente verteilt. Und da gibt es auch Klänge zu hören. Also da kann man sich eine Weile aufhalten. Dann zum Beispiel im ersten Stock hat die Künstlerin Chow Aitain aus handgemachten Puppen Performances nachgestellt. Da sind also ganz viele Puppen. Also das ist sehr unterschiedlich. In den Sophiensälen und im Hamburger Bahnhof, da sind eher kleinere Ausstellungen. Und in den Sophiensälen wird auch im Theater gespielt im Rahmen der Berlin-Biennale. Und dann gibt es eben noch dieses frühere Gerichtsgebäude. Das ist in der Lehrter Straße. Das wird zum ersten Mal für Kunst bespielt. Und da sind hauptsächlich kleine Räume mit vergitterten Fenstern. Und da sind jeweils eine Installation eben pro Raum. Und sehr schön zum Beispiel das ehemalige Badezimmer, in dem die Künstlerin Helena Ormbembe in einem Video zeigt, wie man aus Schlamm einen schönen Kuchen herstellt.
Das ist dann so der kindliche Zugriff auf die Kunst nochmal, der unmittelbare.
Ja, kann man so auch sehen, kann man sicher auch anders sehen. An den Wänden hängen da zum Beispiel auch Küchenhandtücher verteilt. Da stehen dann so Sachen drauf wie May contain traces of discrimination. Also okay. Es können noch Spuren von Diskriminierung drin sein.
Ich nehme meinen kindlichen Zugang zurück.
Also ich glaube auch, es geht auch mehr um Hunger zum Beispiel.
Ach,
ne?
Dann war das Depsch, was
Nö,
ich gesagt habe.
Es ist trotzdem sehr, sehr hübsch. Also man hat viel Zeit, sich das alles in Ruhe anzugucken. Man braucht auch viel Zeit. Das Ganze geht ja noch bis in den Herbst. Und jetzt am kommenden Wochenende, dem Eröffnungswochenende, da stehen sehr viele besondere Events auf dem Programm, diese Encounters genannt. Zum Beispiel wird der Künstler Han Bing wieder einen Kohlkopf auf einem kleinen Holzwagen hinter sich herziehen, startet dann an den KW. Walking the Cabbage heißt das. Das ist eine Performance, die er erstmals im Jahr 2000 auf dem Tiananmen-Platz in Peking aufgeführt hat. Das ist zwar eine Art von Protest, aber eben auch eine sehr humorvolle und davon gibt es viel bei der 13. Berlin-Biennale.
Also die 13. Berlin-Biennale für zeitgenössische Kunst mit dem Titel Das Flüchtige Weitergeben wird morgen eröffnet am Freitag 19 Uhr in den Kunstwerken in der Auguststraße sind die. Und dann geht es bis zum 14. September und morgen früh um 10 nach 9 gibt es bei uns auch nochmal eine ausführliche Kunstkritik dann zur Berlinale. Warum sage ich Berlinale? Weil wir das auch so viel besprechen hier
ja,
in unserem Kulturprogramm.
Aber das geht vielen Leuten so.
Dann
das
ist doch schön.
Schon oft gehört.
Genau. Berlin Biennale, wir üben noch. Sie hören Radio 3.
Oh, I'll have to exile. no place for regret. Will I be strong enough without your care in life? It came much too fast. Now you're in the past. How does it feel? Is this real? Your story is told, but mine ain't on hold. Sometimes I will cry, I fall down, and sometimes I wish I can leave, I fall down, fall down. Sometimes I will cry, I fall down, and sometimes I wish I can leave, oh, and see the sunrise alone. See the
Drums, Beatbox, Bass, Keyboard, Gitarren und Stimme, das sind Footprint Project aus Berlin. Und auch aus Berlin kommen Sister Nagila. Das ist ein internationales Quintett. Das besteht aus israelischen und iranischen Musikern und die verbinden Musikelemente aus beiden Richtungen. Der Name wiederum ist eine Schöpfung. Der Bandname verbindet nämlich das Wort Sistan, eine iranische Provinz, mit dem Liedtitel Hava Nagila. Zusammen also Sister Nagila.
Thank you.
der Geiger Guy Braunstein macht mit bei diesem Projekt Sister Nagila aus Berlin. Die Oriental Seasons haben wir gehört. So, und mit diesen gezupften Basstönen wird hier der Teppich ausgerollt für Erika Spencer aus der Schweiz.
Your load is heavy and it's been stacking. You're yearning for release. But then you hold on, not knowing if you even deserve any peace. But it's okay to be the one being held. And it's okay to wrestle with the hand we're dealt. I'm here to talk or go for a walk. Sit beside each other silently. Let's watch a movie, put on something goofy, or something to dream. I know you do the same for me. Strong one who's there for others, and you will always be. But now it's your turn to be supported. Let's find out what you need. It's okay to be the one being held. I know you.
Radio 3. Kultur kompakt.
Und dafür ist wieder Frauke Thiele ins Studio gekommen. Er gilt ja als der Meister der leisen Töne, der US-Regisseur und Drehbuchautor Alexander Payne.
Ja, einer seiner Erfolgsfilme ist zum Beispiel der Schwarz-Weiß-Film Nebraska über einen alten Mann aus Montana, der glaubt, den großen Gewinn gemacht zu haben.
So, du hast dem Sheriff also erzählt, dass du zu Fuß nach Nebraska gehst.
Genau, um dort meine $1 Million abzuholen. Die Gewinnsumme von $1 Million geht an Woodrow T. Grant, wohnhaft in Billings, Montana.
Du hast gar nichts gewonnen. Das ist Betrug, eine Masche. Also lass das bitte sein, ja?
Mir rennt die Zeit davon.
Ich wusste gar nicht, dass der alte Bock überhaupt Millionär werden will. Ach. Das hätte er sich mal ein paar Jahre früher überlegen und dafür arbeiten sollen.
Wie lange hat er denn noch? Und es tut doch keinem weh, wenn man ihm diesen Traum noch für ein paar Tage lässt.
Ja, ich bekomme bei dem Trailer schon wieder Lust, den Film nochmal zu gucken. Einer der wunderschönen Filme von Alexander Payne. 24 Mal für den Oscar nominiert, zweimal hat er ihn auch bekommen. Und bei den 78. Filmfestspielen in Locarno in diesem August, da bekommt Alexander Payne den Ehrenleoparden für sein Filmwerk verliehen.
Ist heute reingekommen, die Meldung. Gestern ging es ja los bei den AutorInnen-Theatertagen am Deutschen Theater. Das Festival ATT, das zeigt neue Theaterstücke aus dem deutschsprachigen Raum.
Ja, und Radio 3 war gestern 2 Stunden live vor Ort, direkt von der Eröffnung der AutorInnen-Theatertage. In diesem Jahr behandeln viele Stücke das Thema soziale Ungerechtigkeit und auch das Gefühl von Unzugehörigkeit, wie das Stück Onkel Werner von Jan Friedrich, der ist Autor und Regisseur. Und der hat Tschechows Onkel Vanya ins heutige Ostdeutschland sozusagen umgeschrieben fürs Theater Magdeburg. Worum es da geht, hat der Schauspieldirektor vom Theater Magdeburg, Bastian Lomsche, in der Radio 3 Sondersendung gestern erzählt.
Eigentlich zeichnen wir, wenn man es jetzt ein bisschen vereinfacht sagen will, den Weg nach von jemandem, der mal Ideale hatte, der mal Humanist war, der vielleicht mal links war oder selbst gesagt hat, er sei links und der jetzt plötzlich Positionen vertritt, die wir nicht mehr links verorten. Und darum geht es um Enttäuschung und es geht um einen politischen Wechsel und es geht darum, wie man sich abgehängt fühlt, was die Gründe dafür sein können und zu was für drastischen Folgen das führen kann.
Also ostdeutsche Wirklichkeiten statt russischer Einöde in Onkel Werner. Heute Abend ist das Stück nochmal beim Theatertreffen, sage ich schon, bei den AutorInnen-Theatertagen zu erleben. Und gleich im zweiten Gedanken bei uns im Programm, also in unserer Debattensendung, auch die Diskussion passend zum Stück. Die wurde gestern im Deutschen Theater bei der Eröffnung aufgezeichnet. Ost verloren zwischen links und rechts mit unserer Radio 3-Kollegin Natascha Freundl.
Und die ganze Sondersendung von gestern, die gibt es zum Nachhören auf radio3.de. Die Diskussion, die du eben angesprochen hast von gestern, die senden wir also jetzt gleich bei uns im Programm. Und wenn Sie noch hinwollen, die AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater, die laufen noch bis zum 21. Juni. So, und so viel Kultur in der Stadt. Derzeit findet ja auch in Berlin das internationale Dokumentarfilm- und Medienfestival statt, die Dokumentale, die zweite in Berlin an 18 Locations.
Ja, darunter die Atelier Gardens im Tempelhof, viele Kiezkinos, aber auch zum Beispiel das Zeiss Großplanetarium und eine Skaterhalle. Im Zentrum steht ein Filmprogramm mit über 40 Dokumentarfilmen, darunter 20 Deutschlandpremieren. Und hier erzählt uns die Festivalleiterin Anna Ramskogler-Witt über das abwechslungsreiche Programm.
Wir versuchen, das ganze Spektrum der Realität zu zeigen. Dazu gehören sozialkritische Filme, dazu gehören auch Filme über Kriege und Konflikte. Aber genauso gehört zu uns zur Realität schöne Geschichten, Familiengeschichten, Geschichten über Musik und Kultur. Es ist wirklich ein breites Programm, sodass wir versuchen, für jeden da draußen einen Film zu finden, wo er sagt so, das möchte ich sehen, das lockt mich ins Kino, das zieht mich vor die große Leinwand.
Also heute Abend gibt es zum Beispiel einen Film über eine Mutter aus Georgien, die ihrer Tochter eine bessere Zukunft ermöglichen will, indem sie sich eben als Leihmutter zur Verfügung stellt. 9-Month-Contract heißt der Film und der läuft heute Abend um 20 Uhr in den Ateliergardens im Tempelhof und Tickets gibt so ab 10 Euro.
Ja, und bis zum 22. Juni geht die Dokumentale noch ein umfangreiches Programm. Schauen Sie einfach im Netz dokumentale.de.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Der gute Salon. Der Salon von Petra Gute. Im Studio 14, der RBB Dachlounge. Dort oben befragt die RBB-Kulturjournalistin Kulturmenschen aus Berlin und Brandenburg. Dieses Mal die Kulturmanagerin Andrea Zietschmann. Sie leitet seit 8 Jahren die Geschicke der Berliner Philharmoniker. Als Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker. Wofür sie die Phillies am meisten bewundert und was sie aus jedem einzelnen Konzertabend heraushört, das und noch viel mehr wird sie erzählen. An ihrer Seite zu Gast der Geiger Philipp Bohnen, Philharmoniker seit 17 Jahren. Der Gute Salon mit Petra Gute am Mittwoch. Sie möchten dabei sein? Es kostet Sie nur eine Anmeldung auf radio3.de. Wie es euch gefällt.
Rund um den finnischen Gitarristen Jonas Widenius spielte hier die Musik im Jonas Widenius Trio. Das Kunsthaus Dahlem, dieser schöne Klinkerbau gleich neben dem Brücke-Museum, ist ein besonderer Ort, ein Ort, der eine dunkle Vergangenheit hat. Denn das Atelier aus Ziegelstein, das wurde einst extra für den Bildhauer Arno Breker entworfen, einer der meistbeschäftigten Bildhauer des Nationalsozialismus. Ein markanter Stil, der wurde ja prägend für die Ästhetik des NS-Systems. Ja, und lange gearbeitet hat er nicht, sein Schüler hat es dann übernommen, dennoch ein schwieriger Ort und vor 10 Jahren hat dann das Abgeordnetenhaus in Berlin hier den Entschluss gefasst, dieser Ort soll ein Museum werden. Das war nun vor 10 Jahren und heute startet deshalb ein Jubiläumsprogramm. Ich kann darüber jetzt sprechen hier auf Radio 3 mit der künstlerischen Leiterin Dorothea Schöne. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
Guten Abend. Schön, dass ich dabei sein darf.
Sie sind ja mittendrin im Feiern. Um 14 Uhr ging es heute los mit den Jubiläumstagen. Sind schon viele Menschen da? Geben Sie uns mal einen Eindruck.
Es ist ja gar nicht so ein klassisches Feiern und Fest, was wir jetzt 10 Tage lang feiern, obwohl wir es natürlich als sehr festlich empfinden, sondern wir haben uns einfach gegen eine Ausstellung entschieden, sondern haben wir die Halle leergeräumt und haben Installation und jeden Tag ein abwechselndes Programm. Das sind Führungen, das sind Workshops, das sind Performances, Lesungen, alles Mögliche. Wir haben aber auch KünstlerInnen, vor allen Dingen auch aus dem Ausland, eingeladen, eine Arbeit zum Haus zu gestalten, die dann wirklich nur an einem Tag oder sehr kurzfristig, manchmal auch nur an einem Abend präsentiert wird. Wir wollten internationalen Stimmen Gehör geben. Und jetzt gerade, während ich mit Ihnen spreche, läuft eine Vogelführung von dem Berliner Wildtierexperten Dirk Ehlert zu seinem Ende, weil wir auch eine Vogelinstallation oder eine Soundinstallation eines norwegisch-US-amerikanischen Duos haben über die Vögel, die einst hier am Ort waren, jetzt vom Aussterben bedroht sind. Und wir wollten ein Innen und Außen zusammenführen.
Also da packen Sie eine Menge rein. Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Sie sagten gerade, keine Ausstellung, der Atelierraum bleibt leer. Sonst wird er bei Ihren Ausstellungen ja immer mitgenutzt. Dieser leere Raum, das ist eine starke Idee dahinter.
Es geht uns wirklich darum, wir wollen gar nicht die Vergangenheit unsichtbar machen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen jeden Tag einladen, über die Geschichte nachzudenken. Nicht nur wir, sondern auch die von uns eingeladenen KünstlerInnen. Wir laden unsere BesucherInnen ein, mit uns über das Jetzt nachzudenken, ihre Eindrücke zu teilen, ihre Ideen, was so ein Ort ist und dann auch eine Vision, was soll eigentlich ein Museum sein in der Zukunft, was kann und soll es leisten, was wünschen sich unsere BesucherInnen. Und das ist ein eher dialogisches Prinzip und das kann auch nur 10 Tage sein sicherlich, weil wir haben eine klassische Widmung, aber wir wollten es einfach mal unterbrechen. Und vielleicht die Frage, wie es angelaufen ist. Uns hat das Wetter in die Karten gespielt. Es war eigentlich ein wirklich schöner, wenn auch etwas hektischer Auftakt, denn wie Sie sich vorstellen können, wir haben heute angefangen und ich hatte noch Farbreste an den Fingern und den Pinsel noch in der Hand, als die Türen schon aufgingen.
Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie wollen nicht so sehr zurückblicken, vor allem auch voraus und sich der Frage stellen, wie ein Museum der Zukunft aussehen kann. Was wären denn da so Ihre Visionen?
Ich glaube, man ist einerseits wirklich dem Bewahren ganz doll verpflichtet. Ein Museum soll bewahren, wir sollen beforschen, wir sollen Dinge zugänglich machen. Aber natürlich haben wir einen demografischen Wandel. Wir haben ganz andere Herausforderungen, was Klimawandel angeht oder klimatische Bedingungen, wie wir Kunst und Kultur vermitteln. Uns werden auch immer wieder neue Fragen gestellt, aber die Frage, ist ein Museum noch zeitgemäß, würde ich mit allem Nachdruck mit Ja beantworten und zwingend in diesen Zeiten mehr denn je. Aber dieses Thema auch mit einem Publikum zu diskutieren und zu öffnen, ist uns einfach auch ein Anliegen. Das Museum gehört allen und deswegen soll es auch ein Ort für alle sein.
Jetzt bieten Sie ein Programm für 10 Tage an. Was ja immer wichtig ist, wenn man auch gerade junge Menschen gewinnen will, ist, dass die ins Tun kommen, auch interaktiv sein können. Gibt es da etwas, was diesen Anspruch erfüllt?
Ja, wir haben also erstens, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, gerade auch für junge Leute, denn manchmal ist ja gerade, wenn man in der Ausbildung ist oder so, die Kasse ein bisschen klamm, jeder einzelne Programmpunkt bei uns ist umsonst. Es gibt keinen Eintritt, es gibt keine Teilnahmegebühr, es ist 10 Tage lang alles umsonst. Das hat uns der Hauptschule der Kulturfonds, vor allen Dingen aber auch unser Freundeskreis des Hauses so ermöglicht. Es gibt Workshops zum Mitmachen, es gibt auch interaktivere Führungsformate, es gibt eine Lunch-Talk-Serie, wo auch gemeinsam gegessen wird mit KünstlerInnen und Kuratorinnen aus aller Welt, die zu uns kommen und die zum offenen Gespräch, also die ihre Arbeiten vorstellen, aber auch zum offenen Gespräch einladen.
Also das war wirklich eine große einladende Geste, gerade hier internationale Macherinnen und Macher, ein tolles Jubiläumsprogramm ab heute, 10 Tage lang, ja, weil 10 Jahre gefeiert werden. Genau. Im Kunsthaus Dahlem. Frau Schöne, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich habe zu danken. Einen schönen Abend Ihnen noch.
Mindless eyes. Oh, how they stare.
Laura Wayne mit Indie-Rock aus Berlin. Und wer die kleinen und intimen Konzerte mag, am Montag, dem 16. Juni, spielt Laura Wayne im Privatclub in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg. 16. Juni, 20 Uhr, im Privatclub Laura Wayne, die dann auch ihr neues Album vorstellt. 18 Uhr und 48 haben wir es. Corinne Bailey Ray hat in ihrer Jugend eine Mädchenband gegründet und dann wollten die so einen Grunge-Sound machen, von Nirvana inspiriert. Da sind sie ganz schön vom Weg abgekommen inzwischen. Ja, und jetzt lasse ich Ihnen hier mal eine Welle ins Ohr schwappen. Welche Gedanken kommen Ihnen so bei diesem Geräusch? Eis, Sonnencreme, ein gutes Buch, endlich mal Zeit. Oder denken Sie an Plastikmüll. Das ist es nämlich. Der Schutz der Weltmeere ist in diesen Tagen Thema auf der UN-Ozeankonferenz im südfranzösischen Nizza. Vertreter von 130 Staaten beraten über mögliche Lösungen zum Meeresschutz, denn die Meere sind massiv belastet durch Klimawandel, Überfischung und eben Müll. Und vor allem Plastikmüll ist problematisch, weil sich Plastik im Wasser in kleinste Teilchen zersetzt und von Fischen und anderen Tieren aufgenommen wird. 40%, halten Sie sich fest, 40% des Plastikmülls Müllmüls im Mittelmeer stammt wirklich von achtlos weggeworfenen Wasserflaschen. Das sagt Philipp Bayer, der auf der Baleareninsel Mallorca eine Initiative gegründet hat zum Schutz des Mittelmeeres, die Stiftung Clean Wave Foundation. Dass Wasserflaschen und auch anderer Plastikmüll so schön recycelbar wären, das ist ein moderner Mythos, meint der Chemiker.
Weil sich Plastik nur rezyklieren lässt, wenn es einkomponentig ist. Einkomponentig heißt ein Material. Das ist aber keine Verpackung. Und normalerweise sind die Verpackungen aus Hartplastik, das ist Polypropylen. Die Deckel, also sprich der Verschluss ist aus Polyethylen. Die haften zusammen und sind somit schon mal nicht mehr rezyklierbar. Und Tatsache ist, nur 9% von diesem Müll, vom Einwegplastik, rezykliert wird. 12% werden inzineriert, sprich in Verbrennungsanlagen, wenigstens noch energetisch verwendet. Das ist also was Positives. Und der Rest, 79%, sehen wir irgendwann in Form von Mikroplastik und Nanoplastik.
Und zwar in unserem Essen. Und hier ist noch ein handgemachtes Geräusch. Das ist meine auffüllbare Wasserflasche.
Time. It's love, my foolish heart.
Jane Monheit geleitet Sie hier in den Abend. Es geht auf 19 Uhr zu und ich darf Sie herzlich bitten, dran zu bleiben. Der zweite Gedanke, den senden wir gleich mit meiner Kollegin Natascha Freundl. Gestern beim Theatertreffen gab es das Stück, ja, den Onkel Vanya umgeschrieben als Onkel Werner von Jan Friedrich fürs Theater Magdeburg. Eine ostdeutsche Geschichte und im Anschluss wurde eben diskutiert. Die Diskussion haben wir aufgezeichnet, gibt's gleich hier auf Radio 3. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Ulrike Jährling bin ich und trommel mich hier nach Hause.
Jährlicher Höhepunkt, das Waldbühnenkonzert der Berliner Philharmoniker. Zum Abschluss der Konzertsaison, ein Sommeranfang mit Leidenschaft. In diesem Jahr geht's musikalisch quer durch Nord- und Südamerika. Tänzerische Klänge aus Mexiko, Venezuela, Puerto Rico. Folk aus Nordamerika. Am Pult der venezolanische Dirigent Gustavo Dudamel. Das Saisonabschlusskonzert der Berliner Philharmoniker. Weil immer so schnell ausverkauft, in diesem Jahr gleich zweimal. Am 27. und 28. Juni. Für den 27. gibt's noch Karten. Die Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Gustavo Dudamel. Solist der amerikanische Sänger Ryan Speedo Green. In der Waldbühne in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Nach dem Absturz eines Passagierflugzeugs in Indien sind mehr als 200 Leichen geborgen worden. Das hat ein Polizeisprecher in der Stadt Ahmedabad mitgeteilt. Das genaue Ausmaß des Unglücks ist aber weiter unklar. An Bord waren insgesamt 242 Menschen. Die Gesundheitsbehörde bestätigt bisher nur einen Überlebenden. Auch am Boden soll es zahlreiche Todesopfer gegeben haben. Die Maschine der Air India war kurz nach dem Start auf dem Weg nach London in ein Wohngebiet gestürzt und explodiert. SPD-Chef Klingbeil hat sich deutlich von der parteiinternen Forderung nach einer Wende im Verhältnis zu Russland abgegrenzt. Moskau sorge für unfassbares Leid und dafür, dass jeden Tag Menschen sterben, betonte Klingbeil.
Militärische Stärke auf der einen Seite und diplomatische Bemühungen auf der anderen Seite sind keine Gegensätze, sondern das sind zwei Seiten einer Medaille. Und was diesen Weg angeht, wird es keine Kehrtwende mit mir geben. Und es wird auch, das will ich sehr klar sagen, mit mir keine Kehrtwende geben, was die Unterstützung der Ukraine angeht.
SPD-Chef Lars Klingbeil. Diese Woche war ein Papier bekannt geworden, in dem SPD-Linke eine Annäherung an Russland fordern. Der texanische Gouverneur Abbott hat den Einsatz von 5000 Angehörigen der Nationalgarde angeordnet. Offizieller Grund sind Proteste, die für das Wochenende angekündigt sind. Außerdem sollen mehr als 2000 Polizisten zum Einsatz kommen. Vorher hat US-Präsident Trump schon Nationalgardisten nach Los Angeles entsandt, gegen den Willen des Bundesstaats Kalifornien. Der Streit um das iranische Atomprogramm spitzt sich weiter zu. Teheran hat den Bau einer weiteren Nuklearanlage angekündigt. Vorher hatte die Internationale Atomenergiebehörde in Wien formell festgestellt, dass der Iran seine Verpflichtungen zur Zusammenarbeit nicht erfüllt. Inspektoren der Behörde haben nach eigenen Angaben in Einrichtungen abseits der bekannten Atomanlagen Spuren von Uran gefunden. Die Gesundheitsminister der Länder fordern, das sogenannte begleitete Trinken für Jugendliche ab 14 Jahren wieder abzuschaffen. Bei einer Konferenz in Weimar haben sie an den Bund appelliert, das Jugendschutzgesetz zu ändern. Aus Weimar Wolfgang Henschel.
Bislang dürfen Jugendliche ab 14 Jahren in Begleitung etwa der Eltern in der Öffentlichkeit Bier, Wein und Sekt trinken. In ihrem Beschluss weisen die Gesundheitsminister auf die Gesundheit.